Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Zukunft der Bauwirtschaft. Mein Name ist Tobias Augsten und ich leite das Strategiezentrum Bau. Im Auftrag des Bayerischen Bauindustrieverbandes darf ich mich mit spannenden Experten über die Zukunft der Bauwirtschaft unterhalten. Unser heutiger Gast ist Herr Werner Goller, Leiter der Abteilung Hochbau und Energie beim Bayerischen Bauindustrieverband. Herzlich willkommen, Herr Goller.
Ja, vielen Dank, Herr Augsten, für die Einladung in den Podcast. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und bin schon ganz neugierig auf das ganze Format und auch die anderen Podcast-Folgen.
Herr Goller, steigen wir vielleicht ein. Erzählen Sie uns bitte etwas zu Ihrem Lebensweg und auch zu Ihrer heutigen Funktion.
Gerne. Wo fange ich an? Ich bin Bauingenieur und habe berufsbegleitend auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert und eine Weiterbildung zum Energieberater gemacht. Ich habe beruflich dann als Bauingenieur im Architekturbüro angefangen und dort Erfahrungen in der Planung, aber auch in der Bauleitung sammeln dürfen. Von den Erfahrungen in der Zeit, also der Kombination von Planen und Umsetzen, profitiere ich noch heute. Dann war ich einige Jahre im Aufbau von Infrastruktur für Mobilfunk tätig und zuletzt vor dem BBV durfte ich 5 Jahre Windkraftprojekte in Polen und Frankreich leiten. Jetzt bin ich seit circa 10 Jahren beim Bayerischen Bauindustrieverband und hier verantwortlich, wie Sie schon gesagt haben, für die Themen Energie und Hochbau, aber auch Nachhaltigkeit. Gerade diese Themen beschäftigen unsere Branche, uns als Verband, aber auch in den letzten Jahren massiv. Als Verband haben wir beispielsweise vor 2 Jahren begonnen, unseren CO2-Fußabdruck zu untersuchen, um den zu reduzieren. Wir haben Maßnahmen eingeleitet, wie zum Beispiel Fernkälte anzuschließen oder PV-Projekte zu realisieren, Beleuchtungsoptimierungen durchzuführen. Und so haben wir unsere Emissionen die letzten 2 Jahre schon reduziert und kompensieren jetzt unsere Emissionen noch mit Zertifikaten.
Herr Goller, Sie waren Mitglied des runden Tisches und jetzt die genaue Bezeichnung war beschleunigte digitale und ökologische Transformation der Bauwirtschaft in Bayern. Mhm. Erzählen Sie uns mal bitte etwas zu den Teilnehmern und den Auftrag des runden Tisches.
Ja, dieser runde Tisch wurde ja noch auf Anregung der früheren Bauministerin, der Kerstin Schreier, initiiert. Und die Bauwirtschaft hat sich da zusammengefunden in dem runden Tisch und eben Sofortmaßnahmen zur Reduktion des CO2-Ausstoßes und aber auch des Abfallaufkommens erarbeitet. Und diese dann im September dem jetzt aktuellen Bauminister Christian Bernreiter übergeben. Jetzt allerdings unter der Marke Sustainable Bavaria. Die Federführung hat die Ingenieurkammer Bau gehabt und es waren aber noch viele, viele Verbände beteiligt, wie zum Beispiel eben die Architektenkammer, der Industrieverband Baustoff Steine Erden, die Bayerische Ingenieurkammer Bau, Handwerkskammer, Planerverbände, Ingenieure und viele, viele weitere Experten und Expertinnen.
Jetzt war eine Forderung dieses runden Tisches das Thema klimaangepasste Städte und Siedlungen. Und insbesondere ging es da um das Schwammstadtprinzip. Erzählen Sie uns mal von dem Konzept und den Herausforderungen der klimaangepassten Städte und Siedlungen.
Ja, das ist tatsächlich eine Forderung gewesen, klimaangepasste Städte und Siedlungen. Wir befinden uns ja aktuell schon im Klimawandel. Ich denke, da besteht Konsens gesellschaftlich und wir müssen tatsächlich darüber nachdenken, wie wir die Städte an den Klimawandel anpassen können. Und eine Idee dazu ist eben das Schwammstadtprinzip. Die Schwammstadt ist also nichts anderes als ein stadtplanerisches Konzept, mit dem das Regenwasser in den Städten lokal aufgenommen und dort gespeichert werden soll, anstatt es eben nur schnellstmöglich einen Kanal abzuleiten. Damit kann man natürlich die Kanalisation entlasten und Überflutungen bei Starkregen entgegenwirken. Gleichzeitig sorgt die Verdunstung des Wassers für die Kühlung in der Stadt. Und das wird halt durchgeführt durch entsprechende Maßnahmen, wie zum Beispiel Mulden oder Baumregulen, grüne Fassaden oder Gründächer. Und ein Beispiel so Gründächer haben wir jetzt auch bei unserem letzten eigenen Bauvorhaben, dem Verwaltungs- und Vortragsgebäude in Nürnberg, durchgeführt. Dort haben wir beispielsweise die Baugenehmigung nur unter der Bedingung erhalten, dass wir eben eine Dachbegrünung durchführen oder bauen oder eine Retentionsbegrünung, kann man sagen, auf das Dach aufbringen, die das Regenwasser eben aufsaugt und verzögert wieder abgibt. Und so kann es eben später im Kanal ankommen und zur Kühlung in der Stadt beitragen.
Jetzt ist bei Ihnen ein anderes wichtiges Thema angesiedelt, und zwar das Thema Energie. Und es ist ja in aller Munde das Thema Energiewende. Und ich weiß, dass der Bayerische Bauindustrieverband sagt, die Energiewende ist ein zentraler Punkt für die Bauwirtschaft. Könnten Sie uns da mal bitte die Rolle der Bauwirtschaft bei der Energiewende erklären?
Die Energiewende ist tatsächlich ein zentrales Thema für die Bauwirtschaft, aber auch für die ganze Gesellschaft, für die Politik, aber eben auch für die Wirtschaft und die Bauwirtschaft. Wir haben ja den Ausstieg aus der Kernenergie und der Kohlekraft. Wir haben die aktuelle Energiekrise. Und das alles hat natürlich massive Auswirkungen auf unseren Industriestandort in Deutschland und auch in Bayern. Aber wir glauben auch, dass die Energiewende tatsächlich große Chancen auch bietet. Vor allem Chancen für technologische Innovationen, die, meine ich, schon passieren, für neue Geschäftsmodelle, aber auch für einen Aufschwung bestehender Geschäftsmodelle. So sind Unternehmen der Bauindustrie oder vielleicht manchmal auch Grenze zur Baustoffindustrie dabei, Betone zu entwickeln, die nur noch einen Bruchteil der CO2-Emissionen freisetzen, als das konventionelle Betone tun. Insofern passiert hier einiges. Die Bauindustrie ist aber auch gefragt, wenn es darum geht, sagen wir, klimaschonende Kraftwerke zu bauen, erneuerbare Energien zu realisieren, Strom, Gas, Wasserleitungsnetze zu bauen, aber eben auch im Gebäude energieeffizient zu errichten. Also im Grunde, die gesamte Energieversorgung wird von der Erzeugung gerade über die Speicherung und dem Transport umgebaut. Und das alles ist eben eine Bauaufgabe. Insofern wird uns die Arbeit in den nächsten Jahren also nicht ausgehen.
Jetzt gehen wir mal von der Makroperspektive in die Mikroperspektive. Wie können wir uns das vorstellen? Werden wir in Zukunft nur noch energieautarke Gebäude bauen oder wie sieht eigentlich dann das Gebäude der Zukunft aus?
Für den Begriff energieautarkes Gebäude gibt es ja keine so richtige gültige Definition, aber man meint damit Gebäude, die sich im Bereich Heizung und Warmwasser und auch Heizungsstrom und vielleicht auch jetzt noch Elektromobilität zum größten Teil selbst mit Energie aus der Sonne meistens versorgen und damit eben von einer externen Energieversorgung unabhängig sind. Also ich glaube, dass man sich aber mit energieautarken Gebäude, wenn die zu 100% energieautark sein sollen, dass das sehr unwirtschaftlich ist und deswegen also das nicht das Gebäude der Zukunft sozusagen ist. Eher dann trotzdem der Weg, der jetzt auch beschritten wird mit dem neuen Klimaschutzgesetz, dass man weiter die Emissionen der Gebäude reduziert, die Energie, den Energiebedarf der Gebäude reduziert. Die Änderungen im Klimaschutzgesetz sagen ja, dass wir bis 2045 treibhausgasneutral sein wollen. Und wir wollen auch von 2030 unsere Emissionen um 65% gegenüber 1990 reduziert haben. Und Gebäude sind tatsächlich ein großer Hebel dann für die Energiewende und für die notwendige Senkung der Treibhausgasemissionen. Bei Neubauten haben wir eine Reduzierung ab nächsten Jahr vom Referenzgebäude 75% auf 55% des Primärenergiebedarfs. Also das ist eine deutliche Reduzierung nochmal mit den neuen Regularien im Gebäudebestand. Das heißt, dass der Einsatz von erneuerbaren Energien in Gebäuden weiter verstärkt wird, dass aber auch die Gebäudehülle weiter eine wesentliche Rolle spielt und verbessert werden muss. Bedeutet aber auch, dass Heizungen jetzt mit fossilen Energien wie Gas oder Öl im Neubau also kaum mehr möglich sein werden, selbst wenn sie durch Photovoltaik oder durch Solarthermie unterstützt werden. Wir haben aber auch noch den Gebäudebestand, der einen viel größeren Hebel eigentlich hat noch als der Neubau. Aktuell ist die Sanierungsquote im Gebäudebestand ja sehr niedrig, so um 1% herum. Und wir brauchen mindestens 3, eigentlich besser 4% pro Jahr dieser Sanierungsquote, um also in einem angemessenen Zeitraum unseren Gebäudebestand zu sanieren. Und da ist nun die Politik gefordert, meinen wir, diese Sanierung anzuschieben und die Sanierungsquote deutlich zu erhöhen.
Jetzt blicken wir mal auf die jungen Menschen, die gerade in der Berufsorientierung sind und die sich jetzt gerade mit möglichen Branchen beschäftigen. Gibt es in der Bauindustrie, in der Bauwirtschaft Berufsbilder, wo Sie sagen, da bin ich eigentlich perfekt aufgehoben? Was würden Sie denn einem jungen Menschen in der beruflichen Orientierung raten?
Ja, zunächst einmal kann er sich sicher sein, dass er, wie schon vorher erwähnt, in der Bauwirtschaft auf jeden Fall einen zukunftssicheren Beruf haben kann. Denn der Bedarf an Bau jeglicher Art ist ja riesig groß. Also wir haben ja gerade schon die Wohnungen genannt, die gebaut werden müssen, 400.000 pro Jahr. Der Bestand muss saniert werden. Wir haben Straßen zu bauen, Brücken, Bahnbau. Wir haben viel Leitungsbau zu realisieren. Also die Bauaufgaben werden nicht ausgehen. Insofern kann er sich auf einen zukunftssicheren Beruf freuen in der Bauwirtschaft. Dann gibt es ja auch die Tendenz, immer mehr mit Vorfertigung in Projekte zu integrieren. Also zum einen die Bauprozesse zu optimieren. Und zum anderen dem Fehlen von Mitarbeitern auf den Baustellen entgegenzuwirken. Also das heißt, es gibt heute zunehmend vorgefertigte Bauteile wie Wände, Decken, Stützen oder ganze Module. Die Wertschöpfung wird praktisch gerade in die Produktionsstätten verlagert, wo also bessere ergonomische Arbeitsplatzbedingungen vorherrschen, aber auch regelmäßigere Arbeitszeiten und kürzere Wege von zu Hause auf die Baustellen. Ich meine, auch das spricht für die Bauwirtschaft. Und junge Menschen sind ja auch häufig Technik- und auch IT-affin. Und im Planungs- und Bauprozess im Bauwesen zieht also mehr und mehr auch die Digitalisierung ein, insbesondere auch auf den Baustellen eben. Heute hat jeder Bauleiter beispielsweise sein Tablet-Computer dabei stetig, um Mängel aufzunehmen vor Ort, um Mängelmanagement zu betreiben und die Mängel zu fotografieren, zu dokumentieren und direkt noch auf der Baustelle an die Nachunternehmer zu senden. Also insofern, die Prozesse werden damit stark optimiert und ich denke, die junge Generation ist so IT-affin, dass sie das gerne tut. Also auch das, meine ich, spricht auch für die Bauwirtschaft.
Herr Koller, jetzt zum Abschluss. Sie haben ja einen breiten Einblick in diese Herausforderungen der Bauwirtschaft, in die Bauaufgaben. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? Gibt es gewisse Bereiche, wo Sie sagen, das wäre jetzt wahrscheinlich der nächste richtige Schritt? Was wären so Wünsche, Appelle an die Politik aus Ihrer Sicht?
Ich komme nochmal zum Hochbau zurück, wenn Sie mich so fragen. Um diesen immensen Bedarf im Hochbau zu decken, also im Bestand, aber auch im Neubau, Wir müssen ja 400.000 Wohnungen, energieeffiziente Wohnungen im Jahr errichten und haben hier auch noch einen Aufholbedarf. Ich denke, der Staat muss an der Stelle tatsächlich für Wohnraum sorgen, insofern, dass er auch unterstützt. Die BEG-Förderung ist letztes Jahr und Anfang dieses Jahres ja gestrichen worden und es gibt kaum noch Förderung für Neubau und somit ist auch der Einbruch der Wohnungen, der Neubauwohnungen und der Genehmigungen zu erklären. Insofern braucht es da neue Ideen, auch Förderprogramme, meine ich, um diese ambitionierten Ziele, 400.000 Wohnungen im Neubau eben zu erreichen.
Herr Goller, es heißt ja auch, das Thema, die Arbeit am Bau wächst immer mehr zusammen. Könnten Sie uns vielleicht über die Zukunft der Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen am Bau etwas berichten?
Ja, tatsächlich kann ich sagen, dass wir über unsere Verbände Bündnisse spüren, dass Planen und Bauen immer mehr zusammen wächst. Was aber auch wichtig ist, um eben gute Ergebnisse am Ende zu erzielen. Ein Beispiel, wir sind hier, weil wir vorhin vom klimaangepassten Bauen gesprochen haben, in einem Verbändebündnis mit planenden Unternehmen für wassersensibles Planen und Bauen eben. Und da werden also frühzeitig die Bauausführungskompetenzen unserer Mitgliedsfirmen in der Bauindustrie zu Rate gezogen, um somit die besten Ergebnisse schon vielleicht auch in der frühen Phase einer Planung bei der Erstellung eines Bebauungsplans schon zu erreichen. Und das funktioniert sehr gut. Insgesamt denke ich, ist das der Weg der Zukunft auch in alle Baubereiche über das wassersensible Planen und Bauen hinaus auch planen und bauen immer mehr zusammenzubringen, um also frühzeitig die Ausführungskompetenz mit in den Projekten, mit in der Planungsphase, mit in der Bauausschreibung und vielleicht schon bei der Erstellung von Bebauungsplänen mit zu integrieren. Das hat, meinen wir, Vorteile für die gesamte Projektlandschaft.
Herr Goller, dann sind wir schon am Ende des Podcasts angekommen. Ich bedanke mich für die Auskünfte und Ihre Zeit und wünsche weiterhin alles Gute.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Folge unseres Podcasts in 14 Tagen.